Ich bin tot, hat eine wichtige Frage. Als unseres Wissens zwar die Beschimpfung, jemand sei dumm, sehr üblich ist, aber niemand so recht zu wissen scheint, was Dummheit eigentlich ausmacht, wie sie geht eben. Geistlosen Menschen Dummheit vorzuhalten, das kennt man. Nur was ist Geist? Was ist geistlos? Was ist dumm? Es gibt eine Sorte Schimpfwörter, dumme Sau, blöder Hund, die sehr seltsam konstruiert sind, weil sie das Bild eines geistlosen Wesens, eines Viehs, bemühen, um jemanden das offensichtliche Fehlen gewisser Geisteskräfte vorzuerkennen. Es ist aber abgeschmackt, einem Vieh selbst den Vorwurf zu machen, es wäre nicht gerade das Schlauste. Als Einleitung zu den paar Analysen, die wir heute durchführen wollen, deswegen ein paar Bemerkungen, die gegen die Auffassung, die im Dummheitsvorwurf immer vorhanden ist, gegen die Auffassung anzukämpfen, Dummheit sei das Gegenteil von Intelligenz. Dummheit sei etwas, was auf das Fehlen einer Fertigkeit, einer Fähigkeit beruhe. Der eine hat sie, der andere nicht. Der eine kann's, denken, schlau sein, der andere eben nicht, weil ihm diese Fähigkeit mangelt. Von wem? Das heißt, am Anfang der ganzen Besichtigung aktueller Dummheiten etwas zu unserer These, Geist hat ein jeder, und zwar nicht zu knapp. Schon, wenn die Leute sprechen und urteilen, wenn sie ihr produktives Gedächtnis anwenden, sich an Wörter erinnern und das, was ihnen unterkommt, mit felsenfester Sicherheit als ihnen bekannte allgemeine Geschichten einstufen. Also wenn einer beim Autokauf sagt, dies ist ein schlechtes Auto, dann haben die Leistungen der Intelligenz hinter sich, und das kann wirklich ein jeder, die sich gewaschen haben. Dieser Mensch, der sowas Lockeres ausspricht, das ist ein schlechtes Auto. Ich habe zerrostet, wer nicht schnell und so weiter, was er sich dabei halt an Kritikern dem Karren vorstellt. Dieser Mensch hat einen Begriff vom Auto als nützlichem Fahrzeug, vergleicht sein Interesse an so einem Ding, das seinem Begriff entsprechen soll, mit der Erscheinung, die er vor sich hat, vergleicht also glatt sein Interesse an einem gescheiten Auto mit dem Begriff des guten Autos, des Autos schlechthin und der Einzelheit, die er da vorfindet und sagt, die ist aber dem Begriff von einem Auto damit auch meinem Interesse nicht gemäß. Ich drücke das bewusst hegelianisch aus, macht nämlich gar nichts, weil es stimmt. Ich will nämlich zeigen, dass jedermann über bildlose Vorstellungen verfügt, dass er weiß, ihm bekannte allgemeine Eigenschaften mit Namen zu versehen, dass jeder fähig ist, auf abstrakte Verhältnisse zu symbolisieren, dass jeder eine schließende Vernunft anwendet. In den geringsten Alltagsfragen, wie in den größten und tiefsten wissenschaftlichen Sinndingen, pflegen wir, und da meine ich wirklich wir ausnahmsweise, nämlich jeder, pflegen wir unser Wissen von den Sachen, von ihren Notwendigkeiten, von ihrer allgemeinen Bestimmung ins Verhältnis zu setzen, zu unserem praktischen Willen, an ihnen oder gegen sie. Nochmal das blöde Beispiel mit dem Auto. Wir pflegen Sachen danach zu beurteilen, ob sie ihrer Bestimmung gemäß ausgefallen sind. Wir pflegen, weil wir solches Wissen andauernd behaupten und formulieren, Sachen abzulehnen oder zu verteidigen, etwas für gut oder schlecht zu befinden, sich mit diesen Sachen im Einklang oder im Gegensatz stehen zu wissen. Das ist eine interessante Leistung der Intelligenz, nämlich das eigene Wissen als Ausgangspunkt für die willentliche Stellung zur Welt zu erachten. Es ist eine Stellung, die beruht darauf, dass man in den kleinsten, in den größten Dingen des Lebens begründete allgemeine Zwecke verfolgt. Man will nicht irgendetwas, man will den Zufall nicht walten lassen, sondern man will darauf bestehen, dass alles seine Richtigkeit und Notwendigkeit hat. Diese Intelligenz, diese Tätigkeit ist also bestimmt nicht etwas, was dann immer fehlt, wenn einer für dumm gehalten wird. Dummheit, alles jetzt noch als Vorspann für die Analyse der anderen Sachen, ist Einsatz von vorhandener Intelligenz, aber ein Einsatz, der ihr irgendwie zuwiderläuft. Ganz abstrakt von Recht, wie Sie sich behaupten, Dummheit beruht darauf, dass das begründete Interesse am Gegenstand, über den man urteilt, über den man sich unterhält, mit dem man praktisch umgeht, dass das begründete Urteil ersetzt wird durch ein Vorurteil, indem die prinzipielle Stellung eines mit Intelligenz begabten Menschen eingenommen wird, ohne dass sie vollstreckt ist. Also, ein Interesse an den Sachen, über die man redet, bestimmt die Art und Weise des Urteils und nicht das Urteil wird mit dem Interesse verglichen und auf Entsprechung hin überprüft. Dummheit kommt dann zustande, ich sage das bewusst vor der Analyse dieser Lustbarkeiten, die da auf den Blättern verteilt worden sind. Dummheit entsteht und verwehrt sich immer dann, wenn die Gewissheit, dass alles, worüber ich rede und denke und handle, verfüge, die Gewissheit behauptet wird, sie sei das Mittel von etwas für mich. Wenn man je schon an die Sachen herangeht, die sind für was gut, noch bevor man weiß, wozu sie eigentlich da sind, wo der Zweck der beurteilten oder zu beurteilenden Sachen als ohnehin auf eines hinauslaufend unterstellt wird, vorneweg bevorurteilt wird, nämlich für mich ist das Ding alleweil da. Ich habe ein begründetes Interesse an der Sache, ohne dass ich bereits die Gründe für die Sache oder für mein Interesse ermittelt habe. Dann dreht sich die Reihenfolge ein bisschen um und man läuft in der Welt rum und berechnet alles nach Vor- und Nachteilen, auch wenn sie hinten und vorn nicht erkennbar sind. Nicht erkennbar sind. Man behauptet sie gleich. Wer so denkt, wer denkt, dass die Welt ohnehin das Material seines Urteils, seines Zurechtkommens ist. Wer also sagt, ich muss mich entweder der Sache anbequemen, das ist das Argument Anpassung, oder sie verdient ohnehin mein Interesse und das Interesse anderer natürlich damit auch, der erfindet auch dumme Argumente. Argumente in den Leistungen der Intelligenz, die er ja besitzt, die er jetzt auch einsetzt, hohen Strecken. Die zweite Abteilung neben Anpassung, sich anbequemen an die Sachen, die es nun mal gibt. Es wäre dieser Realismus des, es wird schon was taugen. Die zweite Abteilung davon heißt Parteilichkeit. Wer parteilich denkt, der konstruiert sich dumme Gedanken. Dies zum Einstieg, eine etwas komplizierte, aber nichtsdestoweniger einmal existente Definition von Dummheit. Es ist nicht so, dass es Dumme und Schlaue gibt, sondern die Fertigkeiten, die wir mit unserer Intelligenz betätigen, sind allgemein, da hat der Herrgott keine Ungerechtigkeit begangen, jeder hat sie. Wie jeder mit diesen Fertigkeiten umgeht, ist entscheidend, ob ein Gedanke, ein Urteil, eine Handlung für dumm oder für gescheit erklärt werden muss. Die Sache mit Anpassung und Parteilichkeit will ich noch erinnern, wiederholen, dass es sich wegen dieser Fehleinschätzung, wegen dieses Irrtums, dass Dummheit ein Manko an irgendeiner Begabung ist, an irgendeiner Gabe, die andere haben, der eine hat sie nicht. Diese Auffassung hat sich schon so weit durchgesetzt, dass in dem Spruch "sei doch vernünftig" nicht mehr gemeint wird, folgere richtig, schließe korrekt, urteile wahrheitsgemäß, sondern dass diese Aufforderung jedermann vertraut ist als passe dich an, strecke dich nach der Decke, betätige deinen Verstand und sonst alles, was du hast, im Rahmen des Gebotenen. Wobei der Doppelsinn von Geboten immer auch noch mit gemeint ist. Des Angebots wie des Gebotenen im Sinn von der Pflichten, die dir auferlegt sind. Gegen das sollte die ganze Präambel etwas taugen. Jetzt bitte ich aufmerksam die Analysen von Harald von diesen Verlustbarkeiten der letzten Tage zu verfolgen, ob nicht der ganze Schwachsinn, der jetzt aufgedeckt werden wird, nichts weiter ist als eine Anwendung dieses Rezepts, möchte ich mal nennen. Nämlich Vorurteile zu haben, die Gewissheit zu behaupten, dass man in dieser oder jenen Sache, sei es der Zinsbuch, sei es die Nationalmannschaft, ohnehin ein Mittel für seine höchst individuelle Betätigung habe. Und deswegen, weil man eben diese Behauptung quasi belegen will, statt sie zu prüfen, ob das Zeug was taugt, was der Zweck und Grund dieser Sachen ist, deswegen zu ziemlich abwegigen Vorstellungen über die Dinge, über die Geschehnisse in der Welt gelangt. Soweit kommt die Analyse.
Also ich komme mit der Universität an. Da hocken ja Leute, die ihr Leben lang nichts anderes tun, als nachzudenken. Jetzt möchte ich an einem Beispiel, an einem Philosophen, der sich noch dazu, wenn man ihm Glauben schenken darf, mit dem Nachdenken besonders gut auskennt, möchte ich mal nachweisen, was der sich für einen Unsinn dieses Semester ausgedacht hat. Es handelt sich um Dieter Henrich. Der hat sich dieses Semester den Wittgenstein vorgenommen und hält ein Seminar über die Theorie von Wittgenstein, die heißt Bastardus. Ich lese mal das Zitat vor. Die Theoriepositionen, die an den Traktatus genetisch angeschlossen haben, also damals vor allem in Amerika vertreten durch die Mitglieder oder die Schüler der Mitglieder des Wiener Kreises, gingen auf den Traktatus fast gar nicht ein, allenfalls nur thetisch. Quine erklärt immer, er halte Wittgenstein für einen minder bedeutenden Philosophen und der bedeutendste Philosoph dieses Jahrhunderts für ihn sei Rudolf Carnap und nicht Wittgenstein. Und da muss man sich klar machen, dass es in jener Zeit auch gar keine Literatur über den Traktatus gab, die von Bedeutung war. Auch waren viele Quellen nicht veröffentlicht. Das ist eine Entwicklung der 70er Jahre, die zugänglich sind. Beispielsweise die Weismann-Notizen über die Gespräche Wittgensteins mit dem Wiener Kreis, die von der Literatur über den Traktatus ausgiebig benutzt werden. Und zwar deshalb, weil sich in ihnen viele spiegelt von den Überlegungen, die bei Wittgenstein im Spiel waren, als er den Traktatus schrieb. Ich mache erstmal einen Punkt. Es geht die ganze Zeit so weiter. Irgendwie denken wir ja, man kommt in ein Seminar über Wittgenstein, wird es wohl über den Wittgenstein gehen. Das Sonderbare an dem ganzen Text, den ich jetzt vorgelesen habe, ich hätte ihn auch weiter vorlesen können und gehe auch nachher noch auf das Ende ein. Das Sonderbare ist, es ist in dem Ganzen, was ich jetzt vorgelesen habe, kein einziges Urteil über den Wittgenstein auffindbar. Keine einzige Behauptung, kein einziges Urteil hat der Mann gefällt. Man wüsste gar nicht, wie man das, was er jetzt da behauptet hat, nachprüfen sollte, gerade weil er nichts behauptet hat. Man könnte nicht einmal nachprüfen an dem Henrich, an dem, was ich jetzt vorgelesen habe, ob der den Wittgenstein überhaupt gelesen hat. Es kommt nämlich weder was über den Wittgenstein vor, noch irgendein Urteil über den Wittgenstein. Also es geht irgendwie um den Wittgenstein, aber der Wittgenstein wird nicht beurteilt. Wenn man das Zitat weiterliest, dann kommt man auf Stellen, die offenkundig machen, worauf der Mann hinaus will, denkt man sich zumindest einmal. Es wäre wichtig, halt weiter unten im Text, eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der Formationsbedingungen dieser Traktatustheorie anzustellen. Ja, er stellt das hier jetzt an in dem Zitat, denkt man sich. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtung über die Formationsbedingungen einer Theorie. Das ist sowieso schon ein Verbrechen, weil damit wäre ja gesagt, dass die Theorie, von der er sehr viel hält, von dem Wittgenstein, nur verständlich wäre aus irgendwelchen außerwissenschaftlichen Gründen heraus. Aber mal dahingestellt, diesen Fehler. Stellt er sich denn an, diese Betrachtung der Formationsbedingungen dieser Theorie, wie er sagt. Da sagt er Folgendes dazu. Es fehlt noch eine umfassende entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der Formationsbedingungen dieser Traktatustheorie. Da kann man noch ein schönes Buch schreiben, wenn er alle diese Fäden, die oben schon zitiert wurden, zusammenzieht. Ich weiß beispielsweise genau, wie eine Entwicklungsgeschichte aussieht, weil ich sehr viel über die Entwicklungsgeschichte Kants gearbeitet habe. Problemlage von Kant, die ist noch viel reicher als bei Wittgenstein. Probleme der Philosophie des Geistes kommen davor, der Moralphilosophie, also beim Kant, spielen in der Formation des Traktatus keine signifikante Rolle. Wittgenstein bezieht dazu mehr oder weniger präzise Positionen, aber man kann nicht sagen, dass ihn diese Probleme über längere Zeit bewegt hätten. Weiter unten sagt er, Wittgenstein war ein philosophischer Dilettant, und zwar weil er Ingenieur war, weil er Ingenieur studiert hat. Und Abschluss, also ich weiß, wie eine solche Entwicklungsgeschichte aussehen müsste. Also über Wittgenstein hat er nichts gesagt. Jetzt sagt er, man müsste eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung anstellen, stellt sie aber auch nicht an. Er sagt bloß, er würde über sämtliche Bedingungen verfügen, er würde die alle wissen, die man kennen muss, damit man eine solche Betrachtung anstellen könnte. Zu den Bedingungen, die er da aufzählt, kommen eine Reihe von Namen vor. Quine, Fischer, Kenny und so weiter. Über die sagt er alle, die wären alle wichtig, diese Bücher, die die geschrieben haben, die wären alle wichtig zur Beurteilung der Traktatustheorie. Kein einziges Urteil kommt in dem Satz vor, warum die wichtig sind, inwiefern die eine Bedingung sind, dafür, dass man den Traktatus versteht. Er weist nicht nach, dass das eine Bedingung ist, beispielsweise diesen Quine gelesen zu haben, der von dem Wittgenstein nicht viel hält, oder den Stenius, der sehr viel von Wittgenstein hält. Weist er nicht nach, dass man den ohne diese Bücher nicht verstehen kann. Nein, das ist die pure Behauptung, man muss die zur Kenntnis nehmen, damit man das andere verstehen kann. Das einzige Argument, was überhaupt vorkommt, das steht weiter oben, bei den Weismann-Notizen, das ist ein interessantes Argument. Da sagt er, die Weismann-Notizen, die müssten wir sehr berücksichtigen bei der Wittgenstein-Interpretation. Und zwar deshalb, weil sich in ihnen vieles spiegelt von den Überlegungen, die bei Wittgenstein im Spiel waren, als er den Traktat schrieb. Das ist ein sonderbarer Gedanke. Da denkt man sich, der Wittgenstein hätte die Gedanken, die er gehabt hat, als er ein Traktat hingeschrieben hat, hätte er in den Traktat reingeschrieben. Nein, jetzt sollen die Gedanken, die im Traktat stehen, erst verständlich werden. Da muss sich was ganz was anderes, ein Manuskript von irgendeinem Gespräch, das der Wittgenstein irgendwann einmal mit dem Wiener Kreis geführt hat, wenn man das zur Kenntnis genommen hat. Das ist gerade die Behauptung, in dem Traktatus stehen die Gedanken, die ihn ausmachen, gar nicht drin. Das sind schöne Begründungen dafür, warum das alles wichtig ist, was er da aufzählt. Der Hohweber hat ja jetzt geredet. Der hat ja weder über den Wittgenstein noch über die anderen Theorien geredet, die er alle aufzählt. Er sagt ja nicht, was da drin steht oder inwiefern das wichtig ist, mal den Stenius-Kommentar durchzulesen. Es gibt keinen Aufschluss darüber, warum das Bedingungen sind fürs Verständnis der Traktatustheorie. Worin besteht also die Leistung von Henrich? Die Bedingungen, die er aufzählt, gerade weil er nicht nachweist, dass es Bedingungen sind, erschöpfen sich im puren Aufzählen von dem allen, was er kennt. Der kennt halt so viele Bücher, der studiert ja schon 30 Jahre lang Philosophie und da wissen halt viele Bücher. Jetzt zählt er in seinem Seminar sämtliche Bücher, wo er meint, die hängen mit Wittgenstein zusammen, zählt er auf. Das ist ein sonderbares Verständnis von dem, was das Philosophie-Seminar zu leisten hat. Da wird die Kenntnis von irgendetwas glatt als Wissen über die Sache vorgestellt. Dass man viel kennt auf der Welt, viele Bücher gelesen hat, das ist schon der Ausweis dafür, dass man ein schlauer Mensch ist. Das ist wie beim großen Preis. Da treten auch Experten auf, deren Leistung darin besteht, alles über eine Sache zu kennen. Das letzte Mal war eine da, das ist eine Expertin über die Selma Lagerlöf. Die ist dann aufgetreten und hat gesagt, sie kennt alles, was mit der Selma Lagerlöf zusammenhängt. Da gibt es dann auch immer noch einen zweiten Experten. Also der erste ist der Kandidat, ist der Laienexperte und der zweite ist irgend so ein Uni-Idiot, der als Experte auftritt. Der hat es dann studiert und wurde sich mit seinen Kenntnissen über die Sache, Kenntnisse, also nicht Wissen. Man weiß, dass es alles, was es alles gibt im Zusammenhang von irgendetwas, ohne sich aber Zeit darüber zu leisten. Also worüber redet der Mann in dem Zitat, der Henrich? Der redet über sich, über das, was er alles kennt, im Unterschied zu anderen. Das ist ganz wichtig. Also, wenn man das Zitat nochmal durchgeht, der Quine, der hielt den Wittgenstein für einen minder bedeutenden Philosophen. Aber der konnte den auch noch nicht für einen wichtigen Philosophen halten, weil damals die Literatur dazu noch nicht gegeben hat. Dann, wenn man das Zitat durchgeht, es kommt pausenlos vor, die Literatur war da noch nicht erschienen, erst in die 70er Jahre ist was Weiteres erschienen und erst in jüngster Zeit konnte man Ansätze zu einer Entwicklungsgeschichte machen. Es ist also das Beweisziel nachzuweisen, dass man erst heutzutage, 1984 im Henrich-Seminar, eigentlich so eine Betrachtung, die er gar nicht anstellen könnte, dank ihm, weil er die ganzen Bedingungen dafür aufgezählt hat. Da ist also die Dummheit in dem Zitat präsent als Vergleich zwischen zwei Seiten, die beide überhaupt nicht bestimmt sind, die beide fehlen. Einerseits soll man dem Henrich abnehmen, obwohl er kein einziges Urteil gefällt hat. Er wäre ein furchtbar schlauer Mensch. Und auf der anderen Seite soll man den Hinweis, dass es irgendwie 1950 noch nicht die Literatur von 1970 gegeben hat, als Argument dafür betrachten, dass diejenigen, die 1950 irgendwelche Bücher geschrieben haben, irgendwelche mangelhaften Interpretationen von Wittgenstein geliefert haben. Das ist die pure Angeberei. Das ganze Zitat ist eine einzige Technik der Angeberei. Man braucht nur mal die erste Zeile ansehen. Da heißt es, Theoriepositionen, die an den Traktatus genetisch angeschlossen haben. Das heißt bei nichts anders wie, nach dem Traktatus sind Theorien geschrieben worden. Das formalierte jetzt mit genetisch angeschlossen, macht es zu den Schein auf, richtig die Fiktion eines logischen Zusammenhangs, den man beurteilen müsste. Das sind bis in die Redeweise hinein Darstellungen der eigenen Außergewöhnlichkeit. Dazu gehört, dass man zum Beispiel denjenigen, den man beurteilt, ohne ein einziges Argument gegen ihn gesagt zu haben, für einen philosophischen Dilettanten halten darf. Das war der Wittgenstein sicher nicht. Was lernt man in so einem Seminar? So ein Seminar ist eine Einführung in die Technik des Schwafelns. Man kann über einen Gegenstand reden, schlau daherreden, viel Literatur zitieren, ohne etwas gesagt zu haben. Das ist nichts anderes als die Technik des sich wichtig machens. Wieso geht es überhaupt, dass ich da einer hinstelle ans Podium und dreiviertel Stunde lang, ich hätte auch irgendein anderes Zitat aus der Vorlesung nehmen können, das geht immer so weiter, dreiviertel Stunde lang einfach über sich redet, sich darstellt, sich als derjenige darstellt, der sehr viel kennt, und dann ist die Veranstaltung wieder aus, und die Studenten klopfen. Wieso geht denn das? Schlicht und einfach deswegen, weil das, wofür der in dem Zitat Argumente eingeführt hat, nämlich für seine eigene Klugheit, ohne dass die Klugheit irgendwie vorgekommen wäre, weil er selber ein anerkannter, ein Vertreter eines anerkannten Berufsstands ist. Nämlich ist halt an der Uni eingerichtet, dass es eine extra Disziplin dafür gibt, die ja das tiefste Nachdenken bewerkstelligt, die tiefsten Sinnfragen stellt. Und als solches geht die pure Angeberei von diesem Menschen als ein Argument für den Stand durch, für den Stand der Philosophen. Als Student sollte man diese Dummheit lieber nicht mitmachen. Man hat nämlich nichts erfahren. Und das Einzige, was man lernt in diesem Seminar, ist eben diese Technik des Schwafelns. Und im Seminar, in dem der Henning dieses Semester ist, wird von studentischer Seite leider auch immer der Versuch gemacht, dieser Angebertur nachzueifern. Was auch nicht dümmer ausgeht. Also in dem Fall besteht die Dummheit einfach darin, darauf zu vertrauen, dass die Philosophie überhaupt eine sehr wichtige, anerkannte Sache ist, sich jedes Argument dafür zu sparen, warum man es für wichtig halten soll. Und dafür die pure Angeberei als Argument für die Philosophie praktiziert. Jetzt machen wir den Sport.
Ich will eine Erinnerung anbringen an meine abstrakten, vorweggezogenen Bemerkungen. Es ist ja nicht weiterhin begründet worden von uns, nur behauptet, vorneweg. Jetzt aber der erste Beleg erfolgt. Wer sagt, ein Philosoph, ein Toter gewöhnlich? Hier der Wittgenstein aus Österreich. Ist ein Mittel fürs Philosophieren nach ihm. Der ist auch der Tätigkeit mächtig, die da heißt, ja, Wittgenstein ist ein Mittel, und der macht ernst mit diesem Verfahren, ein Mittel für meine Eitelkeit. Es ist ein Mittel für ein philosophisches Seminar, in dem jeder zeigen kann, erstmal tue ich als Professor, jeder zeigen kann, was er im Umkreis von Wittgenstein alles für bedeutsam und wichtig hält. Und das ist auch schon genug. Die Urteilslosigkeit ist hier das Formale der Dummheit. Also was der Harald mit Angeberei und Eitelkeit benannt hat, als Einstellung des Menschen, die hier wohl zugrunde liegen muss, kann man auch sehr höflich ausdrücken: Der Mann ist sich gewiss darin, dass ein toter Philosoph allemal, wurscht was er gesagt hat, ein Mittel fürs Philosophieren in einem philosophischen Seminar zu sein hat. Deswegen spart er sich Zitate, des besprochenen Beurteilungen dieser Zitate ebenso wie einen Dialog mit den anwesenden Studenten darüber, ob vielleicht der Wittgenstein was herausgefunden hätte oder nicht. Umgekehrt, er kommt gleich mit der Problemlage ganz anderen Typs daher und sagt, wie können wir heute, und was kann ich dazu beitragen, was habe ich dazu für Einfälle, was habe ich dazu erfunden oder gefunden, Tagebücher nämlich, das ist wie beim Stern. Der hat auch mal Tagebücher gefunden von einem Philosophen. Was können wir, was kann ich, was habe ich dazu beizutragen, um Wittgenstein eventuell zu erschließen? Zweiter Teil der Fragestellung, der Problemlage, die da eingeführt wird, was haben andere nicht dazu beigetragen oder was konnten sie nicht beitragen? Auch das ist noch eine Seite, die die Eitelkeit des Menschen belegt, wenn er so dumm daherredet. Nämlich, dass das Nachsichtige, Beurteilen der anderen Wittgenstein-Leute, über die er ja auch nichts verlauten lässt, was sie nun richtig oder verkehrt gemacht haben, die Kategorien sind hier überhaupt nicht anwesend in diesem Seminar. Nein, nachsichtig, sie konnten gar nicht, weil sie gar nicht wie ich die Bedingungen fürs Erfassen von den Menschen aufgespürt haben. Das ist also eine Veranstaltung, wo man sich nur noch, das hat der Harald schon erwähnt, über eines wundern muss. Warum sich die Studenten das gefallen lassen? Warum sie nicht fragen, hey Freund, warum eigentlich? Inwiefern ist das eine wichtig? Inwiefern ist deine Entdeckung der Weismann-Tagebücher etwas Großartiges? Kann man das vielleicht noch haben? Nichts. Die Studenten spitzen ihren Kugelschreiber und schreiben möglichst viel von dem Zeug auf. Das ist der letzte Aspekt, auf den ich noch eingehen will. Hier zeigt sich auch, dass die Dummheit des Professors der anerkannten Autorität in einer Hinsicht berechnend ist oder fest damit rechnet, dass diese Dummheit durchgeht. Dass er mit seiner Anerkennung als Chef des Seminars auf jeder blöden Zwischenfrage ledig geworden ist, die da heißt, warum, wieso eigentlich? Er rechnet damit, dass die Philosophiestudenten zu keinem anderen Zweck in dem Seminar sitzen, als es ihm in dieser Technik der Dummheit eines Tages gleichtun zu können.
In der Sportpresse finden sich in den letzten Tagen wunderbare Erklärungen. Und zwar Erklärungen dafür, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft verloren hat. Es wäre eigentlich sehr einfach zu erklären, die haben dreimal an den Pfosten geschossen und die anderen haben einmal reingetroffen. Dann wäre die Erklärung rum. Es geht aus dem Spielverlauf hervor, warum die verloren haben. Da könnte man auch keinen Kommentar drüber schreiben, das wäre sehr kurz. Die Kommentare, die es dazu gibt, die verdanken sich alle einem ganz anderen Standpunkt. Nämlich dem, dass der Deutsche ein Recht hat, darauf, dass er seine Nationalmannschaft gewinnt. Und gegenüber diesem Recht, dass die Nationalmannschaft eigentlich gewinnen muss, erscheint es den Kommentatoren fast wie ein Widerspruch, dass die verloren hat. Und es gilt zu erklären in diesen Kommentaren, wie das zustande kommen hat können. Der sportliche Verlauf, aus dem er hervorgeht, warum die verloren haben, der taugt dafür überhaupt nichts. Der würde bloß ein Plädoyer dafür hergeben, warum die einfach verlieren haben müssen. Es gilt dazu erklären, warum der Sieg verhindert wurde, weil das Recht auf Sieg besteht ja. Diese ganzen Kommentare wälzen also die Frage, warum wurde der berechtigte Sieg verhindert? Und für die Lösung dieser Frage müssen sich notwendigerweise Gründe ausgedacht werden, die mit dem sportlichen Verlauf überhaupt nichts zu tun haben. Die erste Erklärung steht in der Balkenüberschrift, Bernd Schuster fehlte überall. Das ist eine lustige Erklärung, warum die verloren haben. Der kann ja schlechterdings der Grund nicht gewesen sein, dass die verloren haben, weil der war ja gar nicht dabei. Die Hauptargumente gehen diesmal jedoch auf den Bundestrainer. Es gibt ein paar gängige Argumentationsweisen, wie man so eine Niederlage erklärt. Entweder irgendwelche Spieler haben irgendwelche privaten, dem Spiel abträgliche Sachen gemacht, oder der Trainer oder Psychologie. Diesmal haben sie sich eben auf den Trainer eingeschlossen. Dazu steht das Zitat unter der Balkengerüstung. Eine frühzeitige Versetzung in den Ruhestand würde der Fußballbund für den 57-jährigen Trainer also finanziell tragen. Das ist schön. Neuberger, Schatzmeister Braun und Spielausschussvorsitzender Fahresen hörten beim Schlusspfiff die Stimme des Volkes, Derweil raus. Jupp Derweil ist längst der Fuhrmann des Fußballs geworden und seine Fehlerliste wird immer länger. Er wollte die Spieler wie seine Söhne führen an der langen Leine. Die Folge? Sie tanzten ihm auf dem Kopf herum, bei der WM 82 in Spanien, die Spieler beschimpften Fans, einer zeigte seinen nackten Hintern, nachts haben sie gepokert bis zu 50.000 Mark. Der Derweil wusste nichts davon oder sah tatenlos zu, danach Massenrücktritt von Markus Breitner, Rudolf Fischer und so weiter. Derweil soll ein Feigling gewesen sein, Hals tritt zurück und unten schließlich für dieses Nationalspiel und jetzt seine taktischen Fehler bei dieser WM. Im Mittelfeld würfelte er alles durcheinander, die richtigen Leute spielten auf den falschen Positionen. Das Komische ist, der Sport, der kommt überhaupt nicht vor. Man denkt doch, es liegt irgendwie am Sport, wenn eine Mannschaft verliert. Nein, der Sport kommt überhaupt nicht vor. Was auffällt an den Erklärungen, ist, die gegenteiligen Behauptungen, die würden für den Beweiszweck ebenso taugen. Vielleicht hat er seine Spieler zu streng geführt. Das wäre zum Beispiel auch ein Grund dafür, dass die verlieren. Warum an der langen Leine? Die Imagefrage als Grund dafür, dass die Nationalmannschaft verloren hat, dass einer einen nackten Hintern zeigt, ist eigentlich nicht einsichtig, warum der nicht gut Fußball spielen können soll. Hätten sie gewonnen, die Mannschaft, das ist überhaupt die Auflösung von dem Zitat, hätte die Mannschaft gewonnen, dann wäre das Konzept haargenau richtig gewesen. Dann wären die richtigen Leute auf dem richtigen Posten gestanden und nicht auf den falschen. Das ist ja wirklich ein blödes Konzept, wenn man sie auf den falschen stellt. Das geht allerdings die ganze Zeit, man hätte mir auch vorher sagen können, man, du stellst die Leute auf die falschen Posten. Nee, das geht immer erst hinterher hervor. Hinterher, wenn die Niederlage da ist, muss erklärt werden, warum, obwohl die eigentlich siegen hätten müssten, warum die nicht siegen konnten. Die Dummheit hier, schon gesagt, die verdankt sich der Absurdität, die Niederlage der Nationalelf wie etwas Widernatürliches zu verstehen. Das, dass die Nationalmannschaft deutsch ist, tatsächlich im Ausgangspunkt als Grund dafür zu nehmen, dass die gewinnen muss. Und diesem absurden Grund entsprechend denkt man sich dann Begründungen dafür aus, dass es diesmal doch nicht geklappt hat. Da kann dann tatsächlich alles, was bei so einem Fußballspiel beteiligt ist, auftreten als hindernde Bedingung dafür, dass sie diesmal den Sieg vergeigt haben. Da kann sogar das schlechte Spiel der Mannschaft als widriger Umstand dafür auftauchen, dass sie gut gespielt haben. Die SZ, die hat dazu, die stimmt dieser Begründungsweise grundsätzlich zu, das ist das kursiv gedruckte Zitat daneben, Frankfurt-Erklärung. Da geht es erst einmal in den zweiten Teil unten, merkt man gleich, geht so ähnlich zu. Gewiss, seiner Mannschaft fehlt die äußere und innere Führung. Rummenigge hat als Teamkapitän versagt, Derweil vermag, ganz abgesehen von fachlicher Kritik, den Spielern kein Selbstvertrauen mehr zu geben. Also kommt noch außerdem, dass hier wieder Bedingungen dafür aufgezählt werden, warum die nicht gesiegt haben, obwohl sie es eigentlich hätten müssen. Kommt noch ein Grund dazu, nämlich das mit dem Selbstvertrauen. Die Begründung ist einigermaßen sonderbar. Das, dass die nicht von ihrem Sieg überzeugt waren, das soll die am Siegen behindert haben. Die umgekehrte Begründung wiederum, die kann man in der Zeitung genauso lesen. Sie waren von ihrem Sieg so überzeugt, dass sie das Spiel vergeigt haben, weil sie sich nicht mehr gescheit angestrengt haben. Das ist also wirklich die reine Willkür, die sich in diesen Gründen festmacht, schlicht und einfach deswegen, weil man das, was da begründet werden soll, dass das Deutsch ein Argument für Sieg im Fußball ist, weil das sich einfach rationellerweise nicht erklären lässt. Die Süddeutsche Zeitung ist ja auch ein Blatt, das von anderen Leuten gelesen wird. Die fügt da allerdings noch einen anderen Kommentar dazu, das steht drüber. Fußball ist nicht die Welt, aber in der Welt des Fußballs finden Hunderte von Millionen Menschen auf dem Globus, was ihnen im täglichen Leben in der Arbeitswelt fehlt. Gefahrlose, spannende Abenteuer im Stadion und am Bildschirm. Das Gemeinschaftserlebnis, Identifikation mit den Stars, ein Gefühl von Nationalstolz. Wo sonst bei großen Veranstaltungen erklingt die bundesdeutsche Hymne, denn bei Länderspielen. Und über den Siegern weht ein Meer von Fahnen. Das ist auch eine lustige Sache, wie der Mann über den Fußball redet und über diejenigen, die am Fußball ihm gefallen haben. Der stimmt dem prinzipiellen Recht, dass die Deutschen auch Anspruch haben, dass ihre Nationalmannschaft gewinnt, erst einmal zu. Und sagt, ja, für diejenigen, die es im Leben zu kurz getroffen haben, ja, für diejenigen, die haben allerdings das Recht. Für mich allerdings ist das wieder was anderes. Für mich ist der Fußball nicht die Welt. Das ist eine sonderbare Art und Weise der Begründung. Man distanziert sich von der Dummheit, das Recht auf Sieg zu reklamieren, distanziert man sich. Man selber meldet dieses Recht nicht an. Spricht dieser Dummheit aber ihre Berechtigung zu für irgendwelche anderen. Das ist auch ein sehr lustiger Gedanke. Das ist der Zynismus, der in dem Zitat drin steckt, wenn man sagt, die sind im Leben zu kurz gekommen, also werden sie sich wohl so einen ideellen Lohn, werden sie wohl Recht darauf haben, dass sie so einen ideellen Lohn haben und sich am Abend am Fernseher wenigstens den Sieg ihrer Mannschaft anschauen dürfen. Ein Zynismus darin, ich meine, das gibt's ja, dass sich jemand so einen Gedanken macht, dass er, wenn er von der Arbeit heimkommt und fertig ist, dass er sich dann irgendwie so ein blödsinniges Vergnügen hingibt und da auch noch sein blödsinniges Vergnügen als Recht anmeldet. Das gibt's ja. Aber so wie der Süddeutschen Schreiber das hier formuliert, das ist ein Zynismus, der sagt, ja, für diejenigen, die zu kurz gekommen sind, ist es doch eine prima Funktion, dass die sich ein solches Recht ausdenken, dass die sich einen ideellen Lohn verschaffen, einen Ersatz dafür, dass sie im Leben zu kurz gekommen sind. Der könnte sich auch mal die Frage stellen, warum sie zu kurz kommen. Nein, er erkennt es an und sagt, ja, aber dann muss man ihnen wenigstens das Recht darauf geben, dass sie sich einen schwachsinnigen Ersatz dafür schaffen. Was aus dem Zitat noch hervorgeht, ist, dass dieses sich distanzieren von den Blödheiten, die das niedere Volk macht, seiner Meinung nach, dass dieses Distanzieren offenbar einen intellektuellen Genuss bereitet. Man kann sich selber als Intellektueller von der Dummheit absetzen, ohne sie kritisiert zu haben, und betrachtet sich als einer, der in einer höheren Schublade steckt. Das ganze Zeug, was da noch in dem Ding drin steckt, also das muss ein sonderbarer Mann sein, der das als das Natürlichste von der Welt ansieht, dass ein Mensch, wenn ein paar Fahnen über ihn wehen, dass dem gleich die Gänsehaut wohlig über den Rücken läuft. Auch da setzt er sich aber als intellektueller Schreiber ab. Er sagt, er bräuchte das nicht. Er bräuchte dieses unmittelbare Vergnügen, diesen unmittelbaren Anlass zum Nationalstolz nicht. Das glaube ich ihm auch. Der hat wahrscheinlich dumme Erklärungen für seinen Nationalstolz parat und deswegen braucht er sie nicht. Der Fehler allerdings ist, dass die Fahnen, allerdings nicht der Grund dafür sind, dass ein Normalsterblicher auf seine Nation stolz ist. Der Normalsterbliche wird sich genauso Erklärungen dazu machen. Die Dummheit in dem Zitat ist also, dass man den Fußball hier als ein Mittel betrachtet, seinen Nationalstolz zufriedenzustellen. Es geht erst einmal den Fußball überhaupt nichts an als Spiel. Deswegen kommen so absurde Erklärungen heraus. Und bei dem süddeutschen Menschen, der drückt diesen Gedanken als Funktionsgedanken aus. Für andere Leute wie er hat der Fußball diese Funktion und insofern muss er sie auch erfüllen. Da hat sich ein Feuilletonist bemüht sich gefühlt, etwas über den Streik zu schreiben. Es war wahrscheinlich so, dass sie sich in der Redaktion zusammengehockt haben und dann haben sie gesagt, jetzt hetzen wir mal alle speziellen Redaktionen hindurch gegen den Streik. Dann hat sich der Feuilletonist das ausgedacht. Der Mangel. Die Gewerkschaft Druck und Papier hat durch ihren Streik unseren Lesern die beste Anschauung darüber gegeben, was Kultur heute ist, ohne die tägliche Information, ohne die kontinuierliche Darstellung und Analyse dessen, was an künstlerischer Produktivität sich der Öffentlichkeit zeigt und wahrgenommen werden will. Alle Veranstaltungen fanden in diesen Tagen zwar wie gewohnt statt, aber es fehlte ihnen an Resonanz, an Auseinandersetzungen, die über die persönliche Reflexion hinausgeht. Es sahen sich nicht nur Künstler um das größtmögliche Echo gebracht, auch dem Leser wurde die Teilnahme am kulturellen Prozess erschwert. Selten wird so mit einem Mal deutlich, dass Kultur nicht nur aus einzelnen Darbietungen besteht, nicht nur aus Ereignissen in den einzelnen Städten, sondern dass sie ein Zusammenhang über das ganze Land hin ist und als Zusammenhang aber auch als ein dauernder Fortgang, in dem einer auf den anderen antwortet, wahrgenommen werden will. Es geht freilich nicht nur um Wahrnehmung dessen, was geschah, sondern auch um seine Beurteilung. Nicht nur der Künstler will wissen, was das tat, was er gemacht hat, auch der Zuschauer, der Interessierte will seine Meinung und der eines anderen, der mehr sieht und hört, dem einzelnen Zuschauer meist möglich ist, kritisch gespiegelt sehen. Und nicht jeder, der sich für die kulturellen Ereignisse interessiert, kann überall Zuschauer oder Zuhörer sein. Er braucht die Information, die ihm die fernen Ergebnisse die Ereignisse im Zusammenhang erklärt und ihr ihren Stellenwert kritisch zuweist. Was war mit Ina Schöndorf-Inszenierung in der Frankfurter Oper? Was mit der Schriftstellerreise auf dem Rhein? Was war auf der Basler Kunstmesse? Frei von Filmfragen und so weiter. Kunden, der uns aufgezwungene Verzicht macht auch klar, wie Kultur heute wesentlich von den Feuilletons mitgeprägt wird, obwohl sie diese doch nur zu reflektieren scheinen. Also der Streik, der hat ab und zu ein Feuilleton verhindert, der Druckerstreik. Da könnte man sich ja erst einmal die Frage stellen, na und? Vielleicht war der Streik wichtig. Vielleicht ging es da um was viel wichtiger ist, als dass einer eine Kritik über eine Schlindert-Inszenierung schreibt. Nein, die Frage scheint dem Mann völlig fremd zu sein, weil er erst einmal keinen Zweifel darüber hat, dass sein Geschäft, nämlich die Kommentierung von Kultur, überhaupt das Allerwichtigste auf der Welt ist, weltbewegend ist. Man könnte den guten Mann auch fragen, warum nimmt er, wenn es schon eine Notausgabe gibt, wo das abgedruckt ist, warum nimmt er den spärlichen Platz nicht dafür ein, sein Geschäft zu betreiben und diese blöde Schönlauf-Inszenierung tatsächlich zu kommentieren? Nein, macht er nicht, sondern er sagt in dem Kommentar, wie wichtig es wäre, die Schönlauf-Inszenierung zu kommentieren. Und verschwendet für diesen Gedanken immerhin diesen Platz. Die Dummheit an diesem Zitat ist, da wird mit sehr gequälten Übergängen das Interesse dieses Mannes an seinem speziellen Metier, Kommentierung von irgendwelchen Inszenierungen, als allgemeines Interesse dargestellt. Also diese gequälten Übergänge, ein Mangel, so die Überschrift. Wer soll denn eigentlich diesen Mangel außer ihm festgestellt haben? Wieso kommt er eigentlich auf die Idee, einen Artikel zu schreiben, wo er auf einen Mangel hinweist, um in dem Artikel für zu behaupten, dieser Mangel, der würde ja wohl allgemein überall festgestellt werden. Es ist ja, also diesen Mangel, den hat erst einmal nur er entdeckt, und zwar nur deswegen, weil er sein Metier für besonders wichtig hält, für wichtiger als wissenschaftlich zum Beispiel, ohne ein Argument dafür zu nennen. Es ist ja einigermaßen absurd, was in diesem Zitat drin steht. Es wird ja nicht einmal behauptet, der Streik hätte die Kultur verhindert, sondern es wird behauptet, also die Kinos waren ja nicht geschlossen wegen dem Streik, sondern es wird behauptet, er wäre behindert gewesen bei der Kommentierung der Kultur, der Kulturveranstaltung. Überhaupt scheint sich dieser Mensch überhaupt nicht unwichtig zu nehmen, obwohl er überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, warum er eigentlich wichtig ist. Der Mann sagt einfach, man müsste beim, wenn man in ein Kino reingeht, müsste man irgendwelche Reflexionen anstellen nachher, die über die persönlichen Reflexionen hinausgehen. Und was bietet er dazu an? Und aus seinen persönlichen Reflexionen, weil die alle mal anscheinend so beschaffen sind, dass sie über die persönlichen Reflexionen von einem Normalen hinausgehen. Überhaupt ist die Kommentierung von Kultur für den Mann irgendwie sowas wie überhaupt Kulturschaffung. Der wird also auch wieder ganz ohne Argument auf die Wichtigkeit eines Metiers hingewiesen, eines anerkannten Metiers, wird darauf hingewiesen, dass die Besprechung von irgendwelchen Kunstwerken im Theater oder im Kino, dass die ja wohl für den Leser ein taugliches Mittel wären der Beschäftigung in seiner Freizeit. Und jetzt stellt er den Mangel fest angesichts dieses Streiks. Was ist einem nun entgangen, dadurch, dass die gestreikt haben? Das ist das danebenliegende Zitat. Also das ist jetzt, in einer anderen Zeitung hat halt einer einen Kommentar zu einem Kinofilm gemacht, und das ist das jetzt, was der andere als Mangel beklagt, dass das nicht abgedruckt wird in seiner Zeitung. Denn mit einer fast unstillbaren, sehr, sehr italienischen Lust am Grotesken und Bizarren, aber auch mit einer gehörigen Portion Bosheit und Schadenfreude, deckt sie die Schwäche der Menschen gnadenlos auf. So nimmt sie den Individuen, die den Positionen, die diese vertreten, sofort jeden Anschein von Größe und Würde. Das hat ihr den Ruf bösartiger Menschenverachtung eingetragen. Sie verkaufe, so der Vorwurf, jede Idee vom Guten, Wahren, Schönen an ihre schreienden Effekte. Dem Vorwurf ist mit Nietzsche, der ja in Italien hoch im Kurs steht, zu begegnen. An einen Philosophen ist es eine Nichtswürdigkeit zu sagen, das braucht man gar nicht. Das ist also Nietzsche, ein Stück von dem seiner Kunsttheorie. Doch selbst diesen schönen Schein, den Nietzsche noch verteidigte, negiert die Wertmüller, das ist die Filmemacherin. Nicht einmal in der Kunst ist es noch edel, ist noch etwas edel und gut. An diese Herausforderung, die sie mit echt weiblicher Konsequenz betreibt, die Männer sollen sich da nichts einbilden, muss man sich erst gewöhnen. Denn diese Filme schenken einem nichts. Sie konfrontieren den Zuschauer mit allem, was er um keinen Preis sein möchte. Die Welt der Lina Wertmüller ist hässlich wie Nietzsches Wirklichkeit. Schlimmer noch, erbärmlich, lächerlich, sinnlos. Man muss sich manchmal zwingen, diese Welt der extremen Umschwünge zu ertragen. Aber wer es aushält, wird nicht umhin können, dem kompromisslosen, bedingungslosen Ernst dieser Weltinterpretation Respekt zu zollen. Lina Wertmüller reißt Abgründe in der Menschennatur auf, die schwindelerregend sind. Ja, und unten sagt sie noch, die hätte mit ihrem Film die Nietzsche'sche Kunsttheorie revidiert, vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir haben die Wahrheit, damit wir nicht an der Kunst zugrunde gehen. Das haben wir anscheinend auch. Also drunter geht es anscheinend nicht. Dass einer einen Film macht, sei es jetzt über irgendeine belanglose Geschichte, ich weiß auch gar nicht, worüber es in dem Film geht, der spielt in Italien. Dass einer eine Geschichte in Bilder fasst, dass sich einer in ein Kino hockt und sich 2 Stunden lang einen Film anschaut und dabei sein Vergnügen hat, das ist der Frau alles zu banal. Nichts hält die Frau für bedeutend. Bedeutung, außer sie spricht dieser Sache ihren ganz speziellen, ganz tiefen Sinn zu. Da wird alles, was die gute Frau bespricht, mindestens als eine Antwort auf die Frage, was ist der Mensch besprochen? Da ist ein Film, das geht überhaupt nicht. Da ist ein Film eine Weltinterpretation und eine Widerlegung einer Kunsttheorie obendrein. Das Unglaubwürdige an so einem Kommentar, das ist, was einem aufstößt, ist zunächst einmal die Unangemessenheit. Ein sehr banales Vergnügen, nämlich einen Kinobesuch, zu konfrontieren mit dem, was dieser Schreiber bei diesem Film sich dazu gedacht hat, nämlich die tiefsten Menschheits- und Sinnprobleme. Die Dummheit besteht darin, dass der gute Mann seine eigene Originalität als maßlose Übertreibung von irgendwelchen Einfällen, die ihm gekommen sind, als ganz unangemessene Einfälle zu Papier bringt. Unangemessen. Wer geht denn ins Kino, um sich die Schwächen des Menschen aufdecken zu lassen? Ich glaube nicht einmal der geht deswegen ins Kino, sondern der schreibt halt hinter in seinen Kommentar. Es könnte auch mal gefragt werden, worin bestehen denn die Abgründe, die er da in dem Film entdeckt haben will? Abgründe der Menschennatur. Man könnte sich auch mal fragen, kann man überhaupt über den Mensch, über Fragen wie, was ist der Mensch, worin bestehen seine Schwächen, kann man da überhaupt einen Film machen? Braucht es zum Film machen, nicht ein wenig eine Geschichte, was Konkretes und nicht das allerallgemeinste Gezeiche von einem Philosophen? Da kann man doch keinen Film draus machen, wenn der Philosoph die Frage beantwortet, was ist der Mensch? Nein, er denkt, es geht. Übrigens nebenbei, wenn der Film, wenn da irgendein Kernchen Wahrheit dran ist an dem Text, also wenn der tatsächlich solche Probleme einschließt, der Film, dann ist es sowieso ein unerträglicher Film. Das Ganze, was er jetzt an diesem Film festgestellt haben will, dass es da um Menschheitsfragen, und zwar um die allertiefsten geht, das bebildert er auch noch, oder belegt er, mit seiner eigenen Erfahrung, die er in dem Kino gehabt hat. Das ist vielleicht zugegangen. Der Mann hat es kaum ausgehalten. Man möchte ihm fast wünschen, dass er nicht ins Kino gegangen wäre, weil die Gefahr bestanden hat, dass er zugrunde geht. Also, das Alberne an so einem Zitat ist, dass man an so etwas Banalem wie im Kino, dass man so ein Vergnügen einfach nicht gelten lassen will, sondern es unbedingt einreihen will als Mittel für irgendwelche höheren Zwecke. In dem Fall für das Sinnbedürfnis, was ein Mensch will. Er sagt, dafür ist es tauglich, das Kunstwerk, das ich jetzt bespreche, weil ich diese Deutung von diesem Kunstwerk so geliefert habe. Also Nebenpunkte vielleicht noch. Wenn man den Text so durchliest, eine sehr, sehr italienische Lust am Grotesken und Bizarren. Da ist ihm einfach der Einfall gekommen, dass es so ein rassistisches Argument gibt, die Italiener wären besonders sinnenfreudige Forschung. Das hat er aber jetzt gar nicht als Rassismus gemeint in dem Sinn, sondern es ist ihm einfach eingefallen. Spielt in Italien, was kennt man über Italien, wohin assoziiert man? Schreibt man rein in sein Artikel. Jetzt haben die Lust am Protesten und Bezahlen. Aber auch gehörige Portion Großheit. Man weiß gar nicht, wieso aber. Es ist gedankenlos hingeschrieben. Weiter unten, wie kommt er auf die Nietzsche? Oder wie rechtfertigt er das, dass er in einem Artikel über einen Artikel, der über einen Film geht, der in Italien spielt, wieso, dass da ausgerechnet der Nietzsche vorkommt. Ach so, der Nietzsche, der in Italien hochsteht im Kurs. Das ist das ganze Argument, dass der Nietzsche daher kommt. Es ist also zusammengefasst nochmal, die Dummheit dieses Artikels besteht darin, dass er eine sehr banale Sache dass dieser Schreiberling sich einfach nicht nehmen lassen will, eine sehr banale Angelegenheit zu deuten als eine sehr nützliche Angelegenheit für ein sehr viel höheres Problem, von dem er ausgeht, dass das jeder will. Dass in solchen Fragen wie Politik die eigene Dummheit selbstbewusst vorgetragen wird, weil sie mit der Dummheit anderer rechnet. In diesem Fall, hat der Harald schon gesagt, das Recht angemeldet wird auf eine ordentliche Selbstdarstellung der Politik. Und dieses Recht offenbar für den Spiegel vom Landdorf besser gestillt wird, dieses Bedürfnis danach besser gestillt wird, als durch einen eventuellen Nachfolger namens Bangemann. Politiker führen sich auf wie Poeten. Das macht die Dummheit ihrer Argumente dann aus. Sie erzählen glatt, was sie tun, ist ein Werk von Zwängen, denen sie sich einfach nicht verschließen können. Wie ein Dichter sagt, es drängt mich zu 4 neuen Versen, ich halte es nicht mehr aus, es überkommt mich, pflegen auch Politiker, ihre Taten nicht zu versprechen, sondern prinzipiell abzuleiten aus einem unausweichlichen Zwang, der unabhängig von ihnen über sie gekommen sei. Das ist auch die Methode, in der sie, wie allen anderen heute besprochenen Typen gleich, ihr partikulares Interesse immer zu einem allgemeinen erheben. Wozu es einen drängt, da kann man nämlich nichts dafür. Es ist ein Zwang, dem wäre jeder andere ebenso gut ausgesetzt wie ich. Das einzige Selbstlob, das dabei noch übrig bleibt, ich habe die Zeichen erkannt. Ich weiß, was Not tut. Eine demokratische Unsitte, die sich durch alle Sphären der Gesellschaft zieht und die noch einmal zusammengefasst werden soll. Wir haben an den Beispielen bemerken können, dass den Leuten die Fähigkeit im Denken nicht abgeht. Dass sie etwas anderes tun, als sich mit einer Behinderung herumzuschlagen. Nämlich, sie verfolgen ein Programm des Umgangs mit dem eigenen Verstand und ein Programm des Umgangs mit dem Verstand anderer Leute, den sie sehr gering einschätzen. Es sind Leute, die, wenn sie ein Wissen haben, dann dies, dass es auf Wissen und Überzeugung und plausible Darstellung von Gründen nicht ankommt. Vielmehr darauf, dass sie ihren eigenen reellen oder ideellen, eben ausgedachten Vorteil in Argumente umsetzen müssen und wollen. Das sind Leute, die wissen, dass man anderen, wenn es zum Beispiel die Massen sind, das Fußballbeispiel, ja, die brauchen das. Ja klar, im Betrieb hängen keine Fahnen, da gibt es nicht mit Hallo, das fehlt ihnen also im Betrieb, also gehen sie auf den Sportplatz. Die das für ganz intakt halten, dieses Verhältnis, obwohl es erlogen sind. Es hat ja noch niemand verlangt auf der Welt, dass im Betrieb Tore geschossen werden. Die wissen also, dass man anderen bei ihrem Realismus kommen kann. Dass man anderen ihren Realismus vorrechnen kann und sie zum Anpassen anhalten darf. Dass umgekehrt die Rechnungen, mit denen sie anderen kommen, die Überlegungen, ihre eigenen Vorteilsrechnungen sind. Dummheit ist demzufolge tatsächlich mit dem Kürzel auf den Begriff zu bringen. Es ist berechnender Geist. Aber ein berechnender Geist, der nicht für jeden dasselbe bedeutet. Nicht wegen seines Inhalts, sondern wegen seiner Stellung, die er ohnehin in der Welt hat. Für die einen ist die Dummheit tatsächlich
Die Aktivität, mit der sie sich anpassen, das Weltbild, das sie sich zurechtlegen, um irgendetwas mitzumachen, das ihnen nicht frommt. Für die anderen ist der berechnende Geist genau das, worin sie ihren Vorteil beschönigen. Die Dummheit selbst ist keine Klassenfrage. Das nicht. Aber der Einsatz der Dummheit, wo sich die Argumente oben bei Politik, Kultur und Gelehrtentum genau mit denen von unten, mit den Einrichtungsargumenten, Anpassungsargumenten, Mitmachereinbindungen in Sachen, das wäre mein Vorteil, wenn die deutsche Nationalmannschaft gewinnt. Wenn die Nettoverschuldung kleiner oder größer ist, ist ja vollkommen wurscht. Das weiß ja ohnehin keiner, was das ist. Zumindest in der Zeitung erfährt man es nicht. Wo sich die so komplettieren, so schön ergänzen, da ist der berechnende Geist offenbar eine Sorte Kitt, wo die Gemeinsamkeit derer, die den Vorteil haben, und der anderen, die den Nachteil davon haben, mit hergestellt wird. Nochmal zum politischen Beispiel in Sachen Lambsdorff, Kompetenz, Fachmann, Wirtschaft. Wie kann man die Werke der Politik nicht prüfen, nicht beurteilen und sie dennoch für gut oder schlecht befinden? Erstens, indem man nicht über sie redet. Zweitens, indem man über sie redet als etwas, was notwendig ist und für das es drittens Leute braucht, die das ganze Zeug darzustellen, glaubwürdig hinzustellen vermögen. Davon hat es zitierte Spiegelinterview gezehrt. Anpassung auf der einen Seite, Parteilichkeit und Aufforderung zur Anpassung, zum Mitmachen auf der anderen. Diese beiden Interessen sind die ganze Triebkraft der Dummheiten, mit der man in der Demokratie heute als der politischen Herrschaft des Kapitals konfrontiert wird und überschüttet wird. Es ist zum Schluss noch einmal eine Aufforderung anzubringen, nämlich die, verwechseln bloß nicht Dummheit mit einer Frage des Begabtseins, des Vermögens, das der eine besitzt, der andere nicht. So schlau wie die höchsten Gelehrten, so dumm wie die Politiker, ist der kleine Mann auch. Haargenau dieselben Fehler in der Besprechung all dessen, was ihm auferlegt wird, vollzieht er. Und wenn er sie einmal nicht mehr vollzieht, wofür wir zum Beispiel einiges unternehmen, dann stört das bisschen Intelligenz einer Klasse, von der die anderen leben, nicht nur die Dummheit der anderen Seite, sondern auch ihre Geschäfte. Bis zum Schluss.